herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update. Mein Name ist Lothar Szymanowski.
Und mein Name ist Gregor Wortberg.
Gemeinsam schauen wir, wie in jeder Woche, auf die Ergebnisse des Datenschutzes zurück. Und wie immer behalten wir bei der Migosens die News während der Woche im Blick, um uns und euch hier auf dem Laufenden zu halten. Heute ist Freitag, der 30.08.2024. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr. Lieber Gregor, was hat es auf deine Liste in dieser Woche geschafft?
Ja, Lothar, ich habe drei Themen diese Woche mitgebracht, die es auf meine Liste geschafft haben. Einmal eine Kooperation zwischen dem ersten FSV Mainz 05 und dem Landesdatenschutzbeauftragten in Rheinland-Pfalz. Dann Hintergründe zu dem 290 Millionen Euro hohen Bußgeld gegen Uber. Und das US-Justizministerium rügt das FBI. Was steht bei dir an?
Wow. Ich hänge noch am FBI. Ich habe auch drei Themen mitgebracht. Zum einen eine Zwischenbilanz des Hamburger Datenschutzbeauftragten nach den ersten 7 Monaten diesen Jahres. Dann eine Aussage zur Datensparsamkeit beim Online-Einkauf. Sowie zur letzten Meldung geht es um neue KI-Funktionen für Google Geminis. Gregor. Schieß los.
Wunderbar, ich wollte gerade sagen, dann starten wir doch mal rein. Passend zum Start in die neue Bundesliga-Saison am letzten Wochenende hat der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann, erneut auf die bereits seit 2021 laufende Kooperation mit dem Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 aufmerksam gemacht. Das Projekt 05er Klassenzimmer, so wer jetzt beim Vereinsnamen aufgepasst hat, erkennt den Zusammenhang, richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse und trainiert diese auch nochmal, um in der Fußballsprache zu bleiben, unter anderem in der digitalen Selbstverteidigung. Es gehe um Sensibilisierung der Jugendlichen und Aufmerksamkeit für sie unmittelbar betreffende Vorgänge, zu denen eben auch die selbstbestimmte Nutzung von Apps gehöre, so Professor Dr. Kugelmann. In der Pressemitteilung hieß es übrigens auch noch, eine Verteidigung sei wichtig, nicht nur im Fußball. Es hört nicht auf mit den Wortspielen in dieser Pressemeldung. Wunderbar. Seit Herbst 2021 wurden schon mehr als 20 Workshops für rund 500 Schülerinnen und Schüler dargestellt. Und das Projekt zeigt halt unterm Strich, dass man seine Position als Unternehmen in der Gesellschaft nutzen kann und vielleicht auch sollte, Themen, die außerhalb des klassischen Geschäftsbereichs zu liegen, zu platzieren und junge Menschen, aber vielleicht auch junge Angestellte und Azubis, für diese auch zu sensibilisieren und seiner Rolle da gerecht zu werden.
Ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr wirkungsvolle Marketingabteilung bei denen. Ne? Mainz 05, Projekt 05, 5er Klassen, also das hagelt ja nur so von Zusammenhängen. Das ist schon sehr spannend.
Jetzt muss er nur noch sportlich laufen.
Aber mal Spaß beiseite, ich finde das sehr gut. Ne? Weil es, Fußballer, die werden ja oftmals auch gescholten, nicht als Paradebeispiel oder als Vorbild für die junge Generation zu gelten, ne? Wenn man mal so in die Geschichte zurückblickt. Aber gerade in dem Aspekt, die Selbstverteidigung, die digitale und den sinnvollen und selbstbestimmten Umgang mit eigenen Daten zu trainieren, das steht dem Verein sehr, sehr gut. Schöne Aktion.
Genau, finde ich auch.
Wir gehen nach Hamburg. Der hamburgische Datenschutzbeauftragte zieht eine Zwischenbilanz, und zwar für die ersten 7 Monate des Jahres 2024, indem er uns einen Überblick über die Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung in seinem Umfeld berichtet und auch über Bußgelder Aussagen macht. Insgesamt wurden in diesem Jahr Bußgelder in Höhe von 130.000 Euro verhängt, was als Zahl erstmal so hinzunehmen ist. Allerdings interessant ist es, sich mal die Vielfältigkeit der Themenfelder anzuschauen, in denen diese Verstöße stattgefunden haben. Da wurden unter anderem Verletzungen bei den Löschfristen festgestellt, beziehungsweise Fehler im Entsorgungskonzept. Technische Sicherheitslücken wurden aufgedeckt, auch verspätete Auskünfte gegenüber Betroffenen, Artikel 15 DSGVO, aber auch deutlich verspätete Meldungen von Datenpannen wurden sanktioniert Und auch Bußgelder wurden ausgesprochen gegen Polizeibeamte, die dienstliche Datenbankabfragen zu privaten Zwecken genutzt haben. Also summa summarum ist die Behörde sehr, sehr umfassend und divers in den Themen unterwegs. Es wurden ja fast alle Datenschutzdisziplinen, die in dem Bereich relevant sein könnten, behandelt. Bemerkenswert ist, dass die Anzahl der Verfahren gestiegen ist. Also von Januar bis Juli wurden in diesem Jahr 14 Ordnungswidrigkeiten abgewickelt. Im gesamten letzten Jahr waren es 8. Informationen dazu verlinken wir in unseren Shownotes sowie auch den Link auf die Nachricht auf der Seite des hamburgischen Datenschutzbeauftragten.
Machen wir weiter mit der Titelmeldung. Gegen das US-amerikanische Fahrdienstunternehmen Uber, welches ja insbesondere für die Personenbeförderung oder auch als Lieferdienst für Essensbestellungen bekannt ist, wurde durch die niederländische Datenschutzaufsichtsbehörde ein Bußgeld über 290 Millionen Euro ausgesprochen. Kern des Bußgelds sind Übermittlungen von Fahrerdaten in die USA. Zugrunde liegen den Ermittlungen der Behörde allerdings Beschwerden von mehr als 170 französischen Uber-Fahrerinnen und Fahrern bei einer französischen Menschenrechtsorganisation. Da die europäische Uber-Gesellschaft in Amsterdam sitzt, hat die französische Aufsichtsbehörde das Verfahren in die Niederlande übergeben. Und in der Pressemeldung des EDPB, also des Europäischen Datenschutzausschusses, heißt es, dass durch die niederländische Aufsichtsbehörde festgestellt worden sei, dass Uber unter anderem sensible Daten von Fahrern aus Europa sammle und auf Servern in den USA speichere. Konkret seien Daten an die Uber-Zentrale übermittelt worden. Dabei handelt es sich ja schon um recht umfangreiche Dinge, also Kontodaten und Taxilizenzen, aber halt auch Standortdaten, Fotos, Zahlungsdaten, Ausweispapiere und in einigen Fällen sogar auch strafrechtliche und medizinische Daten der Fahrer. Also vielleicht, wenn man mal geblitzt worden ist oder sonstiges Fehlverhalten, was da festgestellt wurde. Das Ganze sei über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren erfolgt. Und die Übermittlung habe dabei ohne weitere Maßnahmen stattgefunden, was zu einem unzureichenden Schutz der Daten geführt habe. Insbesondere habe Uber seit 2021 keine EU-Standardvertragsklausel mehr für den Transfer verwendet. Seit Ende 2023 fußte die Übermittlung dann wieder auf dem EU-US-Data-Privacy-Framework. Bis 2021, obwohl das Privacy Shield ja schon 2020 gekippt wurde, hat man sich immer noch darauf gestützt. Ist auch irgendwie schön. Also da wurden keine weiteren Maßnahmen ergriffen, was leider nicht hervorgeht aus den vorliegenden Pressemitteilungen selbst, also von der EDPB oder von den Niederländern, was Uber dann genau mit den Daten in den USA gemacht hat oder welche Auswertungen da gefahren wurden sind. Das geht da leider nicht raus hervor. Es ist nicht das erste Bußgeld von Uber, deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch so teuer geworden. 2018 wurden schon mal 600.000 Euro verhängt und 2023 10 Millionen Euro. Und dann ist natürlich der nächste logische Schritt 290. Übrigens, wenn man sich mal an den 4% orientiert, sind es 0,84% des Unternehmensumsatzes von ca. 34,5 Milliarden Euro im Vorjahr.
Also eigentlich ein Schnäppchen.
Günstig weggekommen quasi. Fast so günstig wie Uber fahren, weiß ich nicht. Ja, aber da sieht man halt auch, ne? Also auch im eigenen Unternehmen ganz klar gucken, welche Dienstleister man einsetzt und egal, ob jetzt in den USA oder in anderen Drittstaaten ansässig sind und Daten dann dorthin auch übermittelt werden, dass man da natürlich auch die geeigneten Maßnahmen trifft, Standardvertragsklauseln abschließt, aber natürlich auch die technischen und organisatorischen Maßnahmen nicht außer Acht lässt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist immer eine sehr, sehr gute Idee, wenn man sich an der gängigen und gültigen Rechtsprechung orientiert. Also Schrems 1, es hat ja nicht umsonst so hohe Wellen geschlagen. Also da ist es wirklich angebracht, sich mal die Verträge anzuschauen und dann auch mal vorausschauend die Verträge abzuschließen. Selbst wenn jetzt Unternehmen im DPF registriert sind, kann es auch eine sehr, sehr gute Idee sein, mit der SEC aber auch nochmal in die TIA, vielleicht nicht so umfangreich und so weiter einzusteigen. Aber in Anbetracht der Bußgelder, der Höhen, die hier verhängt worden sind, macht es, glaube ich, Sinn. Ne?
Ja, zudem auch noch im Blick zu behalten, dass sich vielleicht auch Dokumente mal ändern, wie jetzt bei den SECs im Jahr 2021. Obwohl da natürlich Übergangsfristen bekannt geworden sind, aber die muss man auch im Blick behalten dann. Ne?
Ja. Absolut. Okay, wir kommen zur nächsten Meldung. Es geht um die Datensparsamkeit beim Online-Einkauf. Es geht hierbei um das Thema der Gastbestellung. Wir sind dazu in Rheinland-Pfalz und zwar nach einer Pressemitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz wurde von dieser Behörde im August, also noch in diesem Monat, eine Informationskampagne gestartet und zwar mit der Zielgruppe der rheinland-pfälzischen Online-Shops. Im Vorfeld wurden über 100 Unternehmen stichprobenartig auf das Vorhandensein von Gastzugängen in ihren Online-Shops überprüft. Und bei 13 Unternehmen sind Mängel festgestellt worden und entsprechend mit Informationsschreiben auf die Bereitstellung von Gastzugängen für den Bestellvorgang hingewiesen. Was hat man damit bezweckt? Es sollte hierdurch eine Sensibilisierung des Verantwortlichen erreicht werden und dadurch eine Reduzierung von Datenschutzverstößen in diesem Bereich. Der Landesbeauftragte des Landes, Professor Dr. Dieter Kugelmann, sieht die Notwendigkeit gleichwertiger Gastzugänge parallel zur Möglichkeit der Anlage eines Kundenkontos als notwendigen Entscheidungsspielraum für Bürgerinnen und Bürger. Er sagt dazu, Zitat, Kundinnen und Kunden müssen frei entscheiden können, ob sie ihre Daten beim Online-Shop hinterlegen möchten oder auch nicht. Und weiter, im Kern geht es um die Sicherung der Entscheidungsfreiheit in der digitalen Welt. Das ist bis hierhin sehr einleuchtend und logisch und kann man auch unterstreichen, glaube ich, an der Stelle. Aber in diesem Zusammenhang fällt mir noch ein weiteres Urteil des Landgerichts Hamburg ein, das im Einzelfall im Februar diesen Jahres anderslautend entschieden hat. Das Aktenzeichen hierzu verlinken wir ebenfalls in den Shownotes. Die Verbraucherzentrale hatte im Februar gegen einen Online-Händler in Hamburg geklagt, weil dieser den Gastzugang nicht angeboten hat. Und dieser Online-Händler hat das damit begründet, dass es sich bei seinem Angebot um einen Platz handelt, wo er zum einen seine eigene Produkte vertreibt, aber auch einen Marktplatz zur Verfügung stellt, auf der verschiedene Händler außerhalb seines Geltungsbereiches Waren anbieten und verkaufen. Es sei demnach erforderlich, einzelne Transaktionen zwischen den verschiedenen Teilnehmern dieser Geschäfte nachzuvollziehen, im Sinne von Retouren oder Gewährleistungen. Der Händler in Hamburg hatte hierzu auch mit dem hamburgischen Datenschutzbeauftragten kooperiert und die Komplexität des Geschäftsmodells dargestellt. Und das Landgericht Hamburg konnte diese Argumente nachvollziehen und hat im Februar geurteilt, dass hinreichende Gründe für die verpflichtende Anlage eines Kundenkontos vorliegen. Das Gericht sah keine Verpflichtung zum Gastzugang durch die deutlichen Vorteile für den Händler. Also man kann sich ja vorstellen, wenn tausende Transaktionen laufen, dass es da schon sinnvoll ist, genau die Vertragspartner herauszufinden. Hinzu kommt noch, und das war, glaube ich, auch sehr ausschlaggebend für das Urteil, ist, dass auch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen definiert wurden und ein wirksames Löschkonzept angeboten wurde. Das heißt, selbst wenn ich gezwungen war, ein Kundenkonto anzulegen und war damit im Nachgang nicht mehr einverstanden, konnte ich es auch sofort löschen. Darüber hinaus wurde auch eine Datensparsamkeit bei den Kundenkonten festgestellt. Es wurde lediglich die Kundennummer mit hinzugenommen bei der Anlage des Kundenkontos. Also als Fazit kann man ruhig festhalten, dass die Argumentation der Aufsicht in Rheinland-Pfalz durchaus nachvollziehbar und logisch ist. Aber ich glaube, es lohnt sich immer, in die Einzelfallbetrachtung zu gehen. Das Hamburger Urteil. Es lohnt sich auch, sich das mal anzuschauen. Hier wurden ebenfalls nachvollziehbare Gründe in dieser Einzelfallbetrachtung für das Kundenkonto gefunden. Darüber hinaus kann es auch eine gute Idee sein, die Datenschutzaufsicht bei Konzeptionierung schon vorab zu konsultieren, zu involvieren, so wie es das Vorgehen der Hamburger Online-Händler gezeigt hat.
Ja, gerade den letzten Punkt sollte man vielleicht auch einfach mal nutzen oder häufiger nutzen als Unternehmen, wenn man potenziell sensible Daten oder kritische Datenvorgänge plant, dass man einfach mal nachfragt, ne? Wie sieht's denn aus?
Genau.
Finde ich sehr gut. Laut einem Bericht von Heise, um einen harten Themencut durchzuführen, wurden bei Untersuchung des US-Justizministeriums schwerwiegende Mängel des FBI im Umgang mit Daten aus Kriminalfällen festgestellt. Fehlende oder nicht funktionierende Sicherheitskameras ermöglichten unbefugten Zugriff auf im Rahmen von Ermittlungen durch das FBI gesammelten sensiblen Daten. Scheint wahrscheinlich die Asservatenkammer zu sein, ich weiß es nicht. Es sei festgestellt worden, dass die derzeitigen Maßnahmen und Strategien zum Erfassen, Lagern und Entsorgen von elektronischen Speichermedien nicht überzeugen konnten. Dies betrifft auch das fehlende Labeln von Datenträgern mit Daten, die nationale Sicherheitsinformationen enthielten. Dementsprechend könnten sich Unbefugte Zutritt verschaffen und auf Top-Secret-Informationen zugreifen. Dem FBI wurde seitens des Ministeriums empfohlen, im Umgang mit solchen Datenträgern zu optimieren. Ja, warum ist das relevant für uns als interne Datenschutzbeauftragte oder in der Datenschutzberatung? Da gibt es mehrere Brücken, ne? Also natürlich erstmal vielleicht auch im Kontext der USA geeignete Maßnahmen zu treffen bei Drittstaatentransfers, also wie jetzt zum Beispiel jetzt in die USA hinsichtlich der Verschlüsselung etc., dass selbst wenn mal eine Kontrolle erfolgt, der Schutz der Daten dann auch gewährleistet ist, aber natürlich auch Regelungen zu treffen im Umgang mit Datenträgern, ne? Ganz grundsätzlich, ne? Schutz von Ports, Schutz von USB-Sticks, falls sie noch genutzt werden sollten, oder halt externen Festplatten oder auch einfach dann Laptops und deren Festplatten. Da gibt es viele Ebenen, die wir als Unternehmen dann zu beachten haben und wo der Datenschutz dann auch eine große Rolle spielt.
Wir kommen zu meiner letzten Meldung, und zwar geht es hierbei um Google mit seinen neuen KI-Funktionen für Google Geminis. Google hat zwei neue Funktionen für den KI-Assistenten Gemini angekündigt. Das ist zum einen Gems. Hierbei handelt es sich um, Zitat, personalisierte Versionen von Gemini, die als Expertensystem für vom Nutzer vorgegebene Themen fungieren können. Das heißt, es ist ein themenbasierter Chatbot, der Chatbots, die vom Anwender gespeichert werden können, und es können hierbei Zwecke und Ziele auch gepromptet werden. Das zweite ist Imagen. Imagen in der Version 3 ist ein KI-Bildgenerator. Es gab es schon mal, also Imagen 1 und 2, jetzt kommt Imagen 3. Also die letzte Version wurde eingestellt, weil Google, Zitat, Ungenauigkeiten in der KI festgestellt hat. Die neue Version von Imagen ist in der Lage, Bilder von Personen auch zu erstellen, allerdings mit deutlichen Einschränkungen. So ist es nicht möglich, eine Darstellung zu erzeugen von bekannten Personen. Es können keine Gewalttaten oder sexuelle Handlungen dargestellt werden. Imagen 3 kann aus wenigen geprompteten Worten KI-Bilder erzeugen und das auf Wunsch in verschiedenen Stilen. Ist der Prompt ausführlicher formuliert, sollen die Ergebnisse besser zu den Vorgaben passen. Und nach wie vor werden die Bilder mit einem KI-Wasserzeichen versehen, um sie eindeutiger als KI-generiertes Image auch zu identifizieren. Gems 3 und Imagen sind aber zunächst nicht vollständig in der kostenlosen App verfügbar. Thematische Chatbots und ein neuer Bildgenerator mit KI werden von Google zu Gemini hinzugefügt. Ja, Fazit. Gefühlt wird das KI-Angebot jetzt in dem Fall hier von Google immer breiter, schneller, komfortabler, und ich glaube, es wird auch sehr akzeptierter. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Mitarbeitende im Unternehmen das Ganze auch einfordern mittlerweile. Ne? Wenn ich mir mal so eine Bildgenerator-Maschine vorstelle, die hat ja schon deutlichen Nutzen in Marketingabteilungen oder überall da, wo Bilder erzeugt werden. Das heißt, der Einzug von solchen Funktionalitäten sind in der geschäftlichen Praxis immer relevanter. Und die Entwicklung zeigt, dass es auch eine gute Idee ist, sich als Unternehmen mit der Anwendung zu beschäftigen und auch zu beschäftigen im Sinne von Regelungen. Ja, das zum einen dem Datenschutz hilft, ne, was prompte ich da, was generiere ich da, und auch der Datensicherheit im Unternehmen. Ne. Also es gibt es Dinge, die unter das Intellectual Property fallen, was nicht unbedingt geteilt werden soll. Gibt es sonstige Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse? Und vor allem eine Regelung schafft eine Sicherheit für den Mitarbeitenden, ne, dass ich ein sicheres Gefühl habe bei der Anwendung von solchen Systemen. Ich glaube, es wird langsam Zeit für alle.
Ja, auf den Zug sollte man aufspringen, glaube ich, als Unternehmen, sich da Gedanken zu machen. Als persönliche Notiz vielleicht noch am Rande, ich finde es dann aber auch richtig gut, dass bei so KI-Bildern jetzt ein Wasserzeichen drin ist, weil wenn man sich die Qualität anschaut und die Entwicklung anschaut, was das im letzten Jahr, anderthalb Jahren alles genommen hat, ist das schon sehr gut,
wenn das gekennzeichnet wird. Also wie qualitativ hochwertig die Bilder sind. Ja, Gregor, es sieht so aus, als ob wir fertig sind. Wir sind durch.
Nö. Ja, also ich habe auch nichts mehr auf der Liste stehen. Genau, wir sind durch. Ja,
ihr Lieben, uns bleibt dann nur noch euch ein schönes Wochenende zu wünschen, wenn ihr den Podcast heute noch hört. Falls ihr das Anfang nächster Woche macht, wünschen wir euch einen guten Start in die Woche, in den September. Das Jahr geht rum, ne? Ist irre.
Es ist erschreckend, ja.
Es geht, hast du flott. Schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Man muss langsam anfangen.
Ich fange mal mit meinem Wunschzettel an.
Der eigene gut, Wunschzettel, dass du sagst. Auch sehr wichtig, richtig. Ja, Gregor, herzlichen Dank. Es hat mega viel Spaß gemacht mit dir, wie immer.
Mit dir auch, vielen Dank.
Danke. Und ja, in dem Sinne, euch eine gute Zeit. Bis demnächst.
Bis bald.